Wir sind heute in diesem Monat im siebten Buch der Bibel angekommen. Das Buch der Richter. Und dieses Buch ist eigentlich ein bekanntes Buch. Man kennt so vor allem bestimmte Charaktere in diesem Buch. Ja, wer hat noch nicht von dem starken Simson gehört? Aber gleichzeitig ist dieses Buch auch ganz geheimnisvoll für viele. Viele Christen, wenn sie dieses Buch lesen, denken sich, was soll ich daraus lernen? Was habe ich davon? Warum wird das hier beschrieben? Warum ist das Teil der Bibel? Es ist doch so viel Chaos da drin. So viele Dinge, die so undurchsichtig scheinen. Und ich weiß, hier in dieser Gemeinde gibt es mittlerweile nur noch Profis und Professionelle für das Buch Richter. Gerd predigt gerade durch dieses Buch und so sind viele Dinge uns schon mal gegenwärtig. Gerade was so dieses große Thema angeht. Gerd hat es genannt, die Kanaanisierung des Gottesvolkes. Wir wissen ja, das Buch Richter, das knüpft direkt an das Buch Josua. Und Josua war der große Feldherr, der tatsächlich das Volk Israel in das verheißene Land Kanaan hineinführen durfte. Dort hat sich die Verheißung Gottes erfüllt. Gott hat ihnen ein Land geschenkt. Aber er hat auch einen Auftrag gegeben. Sie sollen all diese Völker, die vorher darin wohnen, sie haben ihr Existenzrecht verloren. Sie sollen sie vertreiben und bloß nicht Gemeinschaft mit ihnen haben, damit sie nicht selber genauso gottlos werden wie diese Völker. Und daran knüpft nun das Buch der Richter an. Und man kann es eigentlich in drei große Abschnitte einteilen. Wir machen ja immer, eine Frage ist, dieses Buch zu gliedern. In dem Bibelkundemodul, alle die teilnehmen, die dürfen einmal dieses Buch gliedern. Wie kann man das aufbauen? Gibt es dort größere Einheiten? Und wie immer gibt es da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sowas gliedern kann. Am hilfreichsten finde ich, es so aufzuteilen, und zwar in der erste Segment ist von Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 10. Und ich habe es genannt, die Wurzeln der Kanaanisierung. Die Wurzeln. Das heißt, was ist der Ursprung eigentlich dafür, dass dieses Volk, das Gott in dieses Land geführt hat, dass es doch nicht gehorsam war und diesen Einfluss dieser gottlosen Völker, die dort wohnten, so ausgesetzt waren, dass sie sich denen angepasst haben. Genau das, wovor Gott gewarnt hat. Was sind die Wurzeln? Was ist eigentlich so ein bisschen die Grundlage dessen, dass es dazu geführt hat? Und da sehen wir im ersten Kapitel Unglaube in den Eroberungen. Ja, das Volk Israel, es sollte all diese Völker austreiben und sollte dieses ganze Land in Besitz nehmen. Das war das, was Gott ihnen gesagt hat, was Gott ihnen von ihnen gefordert hat. Und sie wurden ganz deutlich davor gewarnt, die Kanaaniter nicht einfach in dem Land wohnen zu lassen, denn sonst wird es dazu führen, dass diese Völker das Volk Israel von Gott abbringen werden. Sie werden sie verführen zu einem falschen Gottesdienst, zu Götzendienst. Und nun ist es so, im Buch Richter, im ersten Kapitel, da gibt es erstmal einen ziemlich freudigen Anfang. Das fängt ganz hoffnungsvoll an. Die Stämme ziehen aus und Gott schenkt ihnen Sieg. Gott schenkt ihnen Kraft. Das heißt sogar, dass der Herr mit ihnen ist. Aber dann fängt es plötzlich an, in kleinen Bereichen nicht ganz konsequent zu sein, nicht ganz gehorsam zu sein. Da gibt es dann diese Unterlassungen. Da gibt es Bewohner in Kanaan, die wohnen in den Tälern und die haben eiserne Wagen. Ach, das ist erstmal noch ein bisschen zu kompliziert. Das wird erstmal ein bisschen aufgeschoben. Und so kommt es, dass plötzlich immer mehr Städte und Gebiete aufgezählt werden, die das Volk Israel nicht eingenommen hat. Und wo die Kanaaniter einfach wohnen bleiben konnten. Und die Israeliten mit den Kanaanitern gemeinsam in Städten gewohnt haben. Wir sehen also, es war ein Unglaube. Sie haben erkannt, ja, der Herr ist mit uns, er schenkt uns Sieg, aber kann der uns auch wirklich Sieg schenken gegen solche eisernen Wagen, solche großen militärischen Fahrzeugen, die sie haben? Nicht so wie bei der deutschen Bundeswehr, wo gerade alles zusammenbricht. Aber aus diesem Unglauben und diesen kleinen Unterlassungen folgt so eine Art Bequemlichkeit und dann folgt Kompromiss und dann folgt Niederlage. Also eine der Wurzeln sehen wir hier im ersten Kapitel, das ist der Unglaube in den Eroberungen. Das heißt, sie sind nicht gehorsam. Sie glauben nicht daran, dass Gott ihnen wirklich die Kraft schenkt, das zu tun, was er von ihnen fordert. Das ist Unglaube. Und das ist eine Wurzel der Kanaanisierung. Das zweite lesen wir in diesem Abschnitt, Kapitel 2, die 1 bis 5. Und das sind Tränen ohne Buße. Es ist schon bemerkenswert, ein Engel tritt auf und predigt dem Volk Israel. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Gott schickt tatsächlich einen Engel, der den Menschen, der dem Volk predigt. Sie erinnert an all das Gute, das Gott getan hat und sie nun warnt und sie aufruft zur Buße, weil sie gerade nicht gehorsam sind, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie genau das angefangen haben zu tun, wovor Gott sie gewarnt hat. Und die Israeliten, die fangen alle an zu weinen. Aber es ändert sich nichts. Sie fangen alle an zu weinen, haben viele Tränen, aber es findet keine Umkehr statt. Keine Buße. Und tatsächlich ist das ein ganz, ganz großes Thema in diesem Buch. Wir hören ganz viel von Buße, sogenannter Buße, von einer Art, dass die Leute wieder zum Herrn rufen. Dass sie erkennen, hier läuft irgendwas falsch. Aber es ist keine wahre Buße. In diesem Buch erkennen wir eine falsche Hinwendung zu Gott. Aufgrund von äußerer Not, aber nicht wirklich eine Hinwendung zu wahrer Gemeinschaft mit Gott. Die ganze Buße in diesem Buch ist oberflächlich und zeitlich. Tränen über die Ermahnung, die jetzt von Gott kommt, durch den Engel oder durch die Gerichtshandlungen, die Gott führt, sie kommen immer wieder auf. Immer wieder Tränen über die Not. Aber sehr, sehr wenig Tränen über die eigene Sünde, über den eigenen Zustand, über diesen falschen Gottesdienst. Und als eine dritte Wurzel in diesem ersten Abschnitt finden wir dann in 2 Vers 6 bis 10, und das ist der Tod des großen Anführers. Und das ist tatsächlich auch ein großes Thema in diesem Buch der Richter. Es geht um Anführer. Und ganz am Anfang sehen wir, der große Anführer, der große Heerführer, der das ganze Volk in das verheißene Land geführt hat, Josua, er stirbt. Und die ganze Generation, die mit Josua in dieses Land hineingegangen ist, die all diese Wunder und die Machttaten Gottes gesehen haben, sie alle sterben. Und nach ihnen kommt eine Generation auf, die kennt Gott gar nicht wirklich. das Fazit des Richterbuches am Ende, im allerletzten Vers, heißt: In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und wir sehen ganz am Anfang, da stirbt der große Anführer. Und ganz am Ende, da schreibt der Verfasser vom Richterbuch: Seht ihr, hier ist kein König. Jeder tut, was ihm gefällt. Es ist mit eine Wurzel der Kanaanisierung, dass ein gottesfürchtiger, großer Anführer fehlt. Und der Tod eines starken und großen Anführers ist mit ein Grund. Er zeigt uns, wir Menschen, wir sind nicht selbstbestimmt. Wir brauchen gottesfürchtige Leiter. So hat Gott es eingeführt. Und darum beten wir regelmäßig für unsere Obrigkeit. Die Bibel ermahnt uns dazu. Denn es ist wichtig für uns, dass wir gottesfürchtige Leiter haben. Aber noch viel mehr beten wir auch vor allem für unsere Ältesten in der Gemeinde. Weil wir sehen, sie haben die Aufgabe, uns anzuleiten hin zu einem wahren Gottesdienst, damit unser Leben nicht so geführt wird, wie dieses Buch der Richter es uns beschreibt. Dieses Buch zeigt uns die Not fehlender geistlicher Leitung. Der zweite Abschnitt, und das ist der bekanntere Abschnitt, ist von Kapitel 2, Vers 11 bis zum Ende des Kapitels 16. Das ist, ich habe ja den ersten Teil aus Kapitel 2 mit aufgenommen. In Kapitel 2, in Versen 11 bis 23, da wird uns vorgestellt ein wiederkehrendes Muster. Ja, es wird sozusagen schematisch aufgestellt. Also dieser ganze Zeitabschnitt, von dem das Buch Richter handelt, der geht immer wieder in einem gewissen Kreislauf, geht immer wieder ein Muster entlang. Es fängt an, das Volk Israel fällt von Gott ab. Es verehrt irgendwelche anderen Götzen und es richtet sich nicht mehr aus nach dem wahren, lebendigen Gott. Das zweite ist, Gott wird zornig darüber und er gebraucht nun die fremden Völker Kanaans, um sein Volk zu strafen. Das Volk Israel gelangt unter Fremdherrschaft. Und das ist natürlich nie eine besonders bequeme Situation. Also fangen irgendwann nach einigen Jahren die Israeliten an, wieder zum Herrn zu rufen und zu sagen: Rette uns aus dieser Not. Jetzt sehen wir ein, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, den anderen Göttern zu dienen. Und dann erweckt Gott einen Richter. Daher hat dieses Buch auch seinen Namen. Gott erweckt immer wieder Richter. Und diese Richter, sie führen zu einer Rettung vor dieser Fremdherrschaft. Sie kämpfen gegen die Feinde und bringen einen Sieg und Israel hat eine Zeit lang Ruhe. Und dann beginnt der Kreislauf von neuem. Sie fallen wieder ab. Sie fallen wieder ab von Gott und es geht wieder von vorne los. Aber wir sehen, dieser Kreislauf, dieses wiederkehrende Muster, es schraubt sich immer tiefer. Der geistliche Abfall, der wird immer tiefer. Es wird immer schlimmer. Das ist das, was uns dieses Buch der Richter zeigt. Und dann erfahren wir von 12 Richtern in diesem Abschnitt. 12 Richter. Und es gibt einige, die werden nur ganz kurz erwähnt. Zum Beispiel in Kapitel 3 erfahren wir von Othniel, Ehud und Shamgar. Wir müssen sehen, diese 12 Richter, sie sind immer aus verschiedenen Stämmen und in unterschiedlichen Regionen von Israel tätig, haben eine unterschiedliche regionale Wirksamkeit. Und es werden einige ganz ausführlich erwähnt, wie Deborah oder Gideon, Jephtha und Simson. Und andere fallen eigentlich nur so durch ein paar Kleinigkeiten auf, zum Beispiel durch besondere Waffen. Shamgar hatte einen Ochsenspieß. Oder Manche Richter, die fallen nur auf durch die Anzahl ihrer Nachkommen, wie bei Jair, Ibzan oder Abdon. Die hatten halt besonders viele Kinder, was erwähnt wird. Aber sonst erfahren wir, was diese Richter irgendwie alle vereint, ist so ein merkwürdiger Beigeschmack. Wir haben Deborah, eine Frau, die den ängstlichen Heerführer Barak stärken muss. Wir haben Gideon, den Sohn eines Götzendieners, der später selbst Anlass zum Götzendienst wieder gibt. Tola, Jair, Jephtha, ein unehelicher Sohn, ein Anführer einer Räuberbande, der ein unüberlegtes Gelübde ablegt. Ibzan, Elon, Abdon und schließlich Simson, ein Nazireer, der alle Anordnungen des Nazireer-Gelübdes bricht. Alles, was ein Nazireer halten musste, hat er gebrochen. Und dazu auch noch dreimal ein Verhältnis mit kanaanäischen Frauen eingegangen. Was wir in diesem Abschnitt erfahren, ist: Gott rettet durch unvollkommene, sündige, teilweise törichte Menschen. Doch bei all ihrer Schwachheit und dem vielen Schatten und teilweise nur ganz wenig Licht, da leuchtet eine Sache bei allen hervor. Und das ist das, was uns auch der Hebräerbrief deutlich macht. Das eine, was hervorleuchtet, was wir lernen dürfen von diesen Richtern, bei aller Unvollkommenheit, ist: Sie glaubten. Sie vertrauten Gott. Sie glaubten Gott. Sie vertrauten darauf, dass in Gott Rettung ist, dass Gott retten kann. Und sie werden gebraucht von Gott für eine kurzzeitige Rettung. Der letzte Abschnitt, der dritte Abschnitt, ist von Kapitel 17 bis 21. Und ich habe es genannt: Der Abgrund der Kanaanisierung. Ach ja, der zweite Abschnitt, den hatte ich genannt: Der absteigende Kreislauf der Kanaanisierung. Und jetzt der dritte: Der Abgrund der Kanaanisierung. Hier geht es nicht mehr so sehr um einen zeitlichen Ablauf, sondern hier werden zwei Szenarien aufgezeigt, die diese Tiefe, diesen Abgrund der Abwendung von Gott aufzeigen, wo das hinführt. Das eine lesen wir in den Kapiteln 17 und 18, Michas Götzendienst. Es fängt an, dass ein Haus in Israel, eine Familie, sich einen Hausgötzen baut. Also sie verehren nicht mehr den wahren Gott, sondern sie bauen sich eine kleine Statue und damit feiern sie nun Gottesdienst. Und dann kommt da ein Levit vorbei. Die Leviten, das waren der Stamm, den Gott sich ausgesucht hat zum besonderen Eigentum. Die Leviten, die waren zuständig für den wahren Gottesdienst. Sie sollten den Priestern, den Hohepriestern helfen bei dem Dienst an der Stiftshütte und bei das Volk erinnern zum wahren Gottesdienst. Das war ihre Aufgabe. Und nun kommt so ein Levit zu diesem Haus von dem Micha, und der Micha bietet ihm Geld an und sagt: Wenn du in mein Haus kommst und mein Privatpriester wirst für diesen schönen Gottesdienst, den ich mir hier aufgerichtet habe, dann bezahle ich dich schön und kriegst sogar Kleidung von mir. 10 Schekel und ein Kleid. Und der Levit denkt: Ach, das klingt nach einem guten Geschäft. Also der Abfall von einem Haus führt zum Abfall eines Leviten. Und dann kommt ein ganzer Stamm vorbei. Der Stamm Dan. die konnten nicht das von Gott ihnen zugewiesene Erbteil in Israel behaupten. Und weil sie keine Lust mehr hatten, da immer so viel zu kämpfen, haben gesagt, wir suchen uns einfach ein anderes Stück Land, wo wir das einfach ein bisschen einfacher erobern können. Also ziehen sie ganz in den Norden und kommen bei dem Haus von dem Micha vorbei und sehen, ach, der hat ja einen Privatleviten. Wir als Stamm Dan, wir hätten auch gerne einen Privatleviten. Und sie bieten ihm noch mehr an. Und der Levi denkt, ach, das ist ja noch ein besseres Geschäft. Und so sehen wir, bei Michas Götzendienst sehen wir Unglaube und Götzendienst in einem einzigen Haus, in einer Familie, führt zum Abfall von einem Leviten, führt zum Abfall von einem ganzen Stamm. Und jegliche Moralvorstellungen sind zunichte. Micha versucht noch irgendwie so ein bisschen Rechtsprechung zu üben, ein bisschen zu argumentieren, dass das ja nicht so rechtens ist, wenn die ihn einfach seinen Leviten klauen und sie drohen ihn an, einfach ihn zu ermorden, wenn er nicht still ist. Hier sehen wir, oh, was ist das für ein Abgrund, was sich hier auftut. Und dann, und das ist noch noch erschreckender, in den allerletzten Kapiteln, da sehen wir die sogenannte Schande Gibeas. Das beginnt mit Kapitel 19 bis 21. Die Schande Gibeas und der Bürgerkrieg. Das ist hier sehen wir eine abscheuliche Unmoral. Ja, es beginnt damit, dass eine Frau von ihrem Mann flieht. Sie nimmt Reißaus und kehrt zurück zu ihrer Familie, und der Mann folgt ihr nach und will sie wieder zurückgewinnen. Und dann gibt es immer wieder einen Aufschub und irgendwann ziehen sie dann wieder zurück und übernachten in Gibea. Und dort sehen wir die Tiefe, diesen Abgrund der Kanaanisierung. Wir erfahren hier von einem Drang der Homosexualität. Hier wollen die Menschen diesen Reisenden vergewaltigen. Und was er tut, ist, er gibt lieber seine Frau hin, und dann wird diese vergewaltigt und wird am Ende sogar daran sterben. Und da entsteht nun ein großer Bürgerkrieg. Weil der Stamm Benjamin will die Schuldigen nicht rausgeben und die anderen Stämme sagen, ah, sowas darf es doch nicht geben. Was haben wir denn hier mit was für Problemen haben wir plötzlich hier zu tun? Dass sowas geduldet wird in Israel, dem Volk Gottes. Und es entsteht ein Bürgerkrieg mit vielen Opfern und es gibt chaotische Zustände. Und am Ende sehen wir, diese Sünde, sie ist nicht wieder gut zu machen. Da entstehen auf so vielen Seiten Opfer, dass am Ende irgendwie noch Frauen geraubt werden müssen, damit der Stamm Benjamin nicht ganz zugrunde geht. Und es ist ein großes Chaos. Große Ratlosigkeit. Und das Schlussfazit ist, in jenen Tagen war kein König. Und jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Hier erfahren wir, was passiert, wenn der Mensch auf sich selbst, für sich selbst allein gelassen wird. Wenn er tun und lassen kann, was er will. Wenn der Mensch, der gefallen ist, von Gott abgefallen ist, wenn er tun und lassen kann, was in seinen Augen richtig ist. Und aus kleinen Sünden und aus kleinen Unterlassungen des Gehorsams folgen große Katastrophen. Und das ist das, was uns nicht nur das Buch Richter zeigt, das ist das, was die Menschheitsgeschichte uns zeigt. Deswegen ist dieses Buch so aktuell, so nah dran. Es zeigt so real, wer wir Menschen sind. Wie sehr der Abfall von Gott uns Menschen und die gesamte Bevölkerung zu Fall bringt. Aber was können wir lernen aus diesem Buch? Was können wir lernen über Gott? Eine Frage ist immer in diesem Bibelkundemodul: Was lernen wir über das Wesen Gottes in diesem Buch? Ja, die ganze Bibel ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Gott zeigt in seinem Handeln mit den Menschen, wer er ist und wie er ist. Was sehen wir denn hier in dem Buch Richter über Gott? Nun, wir sehen einmal seine Güte und Treue. Das Buch Richter beginnt damit, dass festgestellt wird, oh, Gott hat alles gehalten, was er versprochen hat. Er hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt und hat sie tatsächlich in dieses Land hineingeführt, das er ihnen versprochen hat. Es bestätigt die Treue Gottes. Und diese Treue Gottes, die leuchtet hervor, gerade weil wir sehen, und die Menschen sind untreu. Auf all diese Segnungen, auf all diese Güte Gottes reagieren die Menschen mit Sünde, mit Ablehnung, mit Abfall. Aber ja, Gott ist treu. Das, was er zusagt, das hält er. Anders als wir Menschen. Er steht zu seinem Wort. Er erfüllt das, was er verheißen hat. Und am Anfang, da lesen wir zum Beispiel 1 Vers 19, bei diesen Eroberungen, diesen anfänglichen Eroberungen, da heißt es, aber, und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Der Herr war mit Juda, der Herr war mit seinem Volk, er hat Gemeinschaft, er hat das erfüllt, was er versprochen hat. Und dann heißt es, aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Da sehen wir die Untreue der Menschen. Sie wird aber in diesem Buch in einen Kontrast gesetzt zu dieser Treue und der Güte Gottes. Der Engel in Kapitel 2, der sagt, das heißt, der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen hatte. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Gott ist treu. Und dieses Buch erinnert uns daran. Aber Gott ist auch ein Gott, der väterlich straft. Wir sehen immer wieder in diesem Kreislauf, dass da, wo das Volk sich von Gott abwendet und anderen Götzen dient, da beginnt Gott nun, die anderen feindlichen Völker stark zu machen und sein Volk zu bestrafen. Mit Not und Drangsal, mit Fremdherrschaft. Und man denkt sich, oh, warum macht Gott das? Hat er etwa Gefallen daran, dass es seinem Volk so schlecht geht? Nein. Gott verfolgt ein Ziel. Und zwar ein liebevolles Ziel. Gott straft, damit das Volk umkehrt zu ihm. Und wahren Segen bekommt. Die Strafen Gottes für sein Volk sind väterliche Züchtigungen. Kein Vater hat Gefallen daran, sein Kind zu züchtigen oder sein Kind zu bestrafen. Und immer da, wo das nötig ist, da weiß der Vater, ich tue das zum Wohl, zum Guten für das Kind. Nicht nur, damit ich Ruhe habe, Zumindest sollte es so sein, sondern zum Guten für das Kind. Ich weiß, das ist das, was das Kind braucht, damit es lernt. Und das sehen wir. Das sehen wir im Buch Richter. Und Hebräer 12, das ja direkt anknüpft an eine lange Liste von gläubigen Leuten, und unter anderem werden einige Richter aus diesem Buch hier aufgezählt. Und hier lesen wir, dass Gott züchtigt, dass er straft. Hebräer 12, Abvers 6. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist nur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. In diesen Kreisläufen in Richter sehen wir, dass Gott das immer wieder anwendet. Er straft sein Volk immer wieder, um sie zurückzuführen zur Heiligkeit, um sie zurückzuführen, damit sie die Frucht der Gerechtigkeit genießen können. Wenn er das nicht tun würde, würde er damit andeuten, ich habe kein Interesse an euch. Ihr gehört nicht zu mir. Aber gerade da, wo Gott mit Sünde umgeht und sie straft und Sünde nicht einfach nur so fahren lässt, zeigt es seine väterliche Liebe. Die Züchtigung, die Strafen Gottes zeigen eine väterliche Liebe, die er anwendet zum Nutzen, zum Guten. Und wir sehen, in diesem Buch Richter sehen wir, wie so kleine Sünden der Unterlassung, kleine Sünden in der privaten Frömmigkeit, nur in meinem Haus, plötzlich verheerende Folgen haben kann. Und darum sollten wir uns nicht wundern, wenn auch Gott in unserem Leben züchtigt, wenn er uns ermahnt. Im Buch der Prediger, da schreibt Salomo, Prediger 7, Vers 14, am Tag des Glückes sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke. Bedenke. Eine dritte Eigenschaft, die wir sehen hier von Gott und seinem Wesen ist, er ist der souveräne Weltenherr. Souverän heißt, er hat alles unter Kontrolle. Er kann alles ausführen, was er sich vorgenommen hat. Dieses Buch, da sehen wir, er gebraucht alle möglichen Völker. Wenn er sich vorgenommen hat, sein Volk für den Unglauben und für den Ungehorsam zu strafen, dann muss Gott nicht einfach immer nur Engel schicken, weil ihm sonst niemand gehorsam ist. Er kann selbst die feindlichen Völker gebrauchen für seine Ziele. Er erweckt plötzlich die Aramäer aus Mesopotamien. Und es heißt in Richter 3, der Herr machte Eglon, den König von Moab, stark. Und die Moabiter bedrückten dann die Israeliten. Der Herr machte ihn stark. Und so heißt es auch ganz häufig, und Gott gab sie in die Hand Midians. Oder er verkaufte sie in die Hand von Jabin, dem König von Kanaan. Gott ist souverän. Er kann selbst diese gottlosen Völker, die noch gottloser sind als Israel, kann er gebrauchen für seine Zwecke. Er gebraucht sie als Zuchtmittel für sein Volk. Das heißt, Gott ist nicht ohnmächtig. Er beobachtet nicht nur das, was sein Volk tut und denkt, ach, mach das doch bloß nicht. Das gehört sich doch nicht. Was kann ich denn jetzt bloß tun, um sie wieder zurückzugewinnen? Nein, Gott ist mächtig. Er ist erhaben. Er kann alle Dinge lenken und leiten nach seinem Wohlgefallen. Und selbst diese Völker, sie waren keine Bedrohung für Gott. Gott stand nicht da und hat gedacht, oh nein, hoffentlich wird mein Volk jetzt nicht ganz ausgerottet. Er stand nicht da und hat gesagt, oh nein, hoffentlich bleiben noch irgendwelche, die an mich glauben. Er gebraucht in seiner Macht, in seiner Souveränität, gebraucht er diese Völker als eine Rute, als ein Zuchtmittel für sein ungehorsames Volk. Aber als Viertes sehen wir auch in diesem Buch, Gott ist ein Retter und ein Hörer des Gebets. Es ist fast schon unbegreiflich, aber in diesem Buch sehen wir immer da, wo sich das Volk wieder zurückbesinnt auf Gott. Teilweise in absoluter Oberflächlichkeit. Gott hört auf ihr Gebet. Gott hört auf ihr Flehen. Trotz aller Schuld, die dieses Volk auf sich geladen hat, Gott hört auf sie. Wir könnten doch alle verstehen, wenn er sagt, nee, jetzt reicht's aber. Gott, immer wieder wendet er sich seinem Volk zu. Immer wieder schenkt er ihnen zeitliche Hilfen. Einer meiner Lieblingsverse in diesem Buch finden sich in Richter 10, Vers 16. Richter 10, Vers 16. Da heißt es, ich lese mal ab Vers 15, da sagten die Söhne Israels zu dem Herrn, wir haben gesündigt, tu uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Nur rette uns doch am heutigen Tag. Ist nicht so ganz konsequent, ne? Tu was gut ist in deinen Augen, was auch immer richtig ist. Du kannst mit uns machen, was du willst, nur rette uns und das heute noch. Ja? Aber, und nun hört mal, was nun über Gott gesagt wird. Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. Seine Seele wurde ungeduldig über das Elend Israels. Was heißt das? Wörtlich heißt es hier, seine Seele wurde kurz. Das bedeutet, er konnte das Elend nicht mehr länger ertragen. Er konnte es nicht länger aufschieben. Die Zeit war abgelaufen, es war kurz, er wollte nicht länger warten, um Israel zu retten. Aber warum? War vielleicht das Gebet einfach so tiefgreifend, so überredend, so überzeugend? Nee, ehrlich gesagt, dieses Gebet, tu was immer dir beliebt, aber rette uns und das noch heute. Was wir hier sehen ist, Gott handelt aufgrund seiner eigenen Liebe, aufgrund seiner eigenen Barmherzigkeit. Und er konnte das Elend nicht mehr ertragen, nicht weil er etwas Gutes gesehen hat in diesem Volk, sondern weil er selbst gut ist, weil er selbst voller Liebe ist, weil er selbst voller Barmherzigkeit ist. Deswegen wurde seine Seele ungeduldig. Er wollte Rettung schenken. Und das erfahren wir hier. Gott ist ein Hörer des Gebets und ein wunderbarer Retter. Aufgrund seines eigenen Wesens, aufgrund dessen, wer er selbst ist. Und als Als letzte Aufgabe sagen wir noch, gibt es in diesem Buch, das wir behandeln, gibt es Verheißungen auf den Messias? Verheißungen auf Jesus Christus. Wir glauben, dass die ganze Schrift ihre Mitte hat in Jesus Christus. Wenn Gott sich selbst offenbart in seinem Wort, dann offenbart er sich vor allem den Menschen dahingehend, dass sie verstehen sollen, Gott ist ein Retter. Und wie rettet er? Dadurch, dass er selbst Mensch geworden ist. Also die ganze Schrift weist auf Jesus Christus. Aber weist dieses Buch der Richter auf Jesus Christus? Ich würde sagen, was uns in diesem Buch auf Jesus hinweist, ist die Notwendigkeit. Ich glaube, es gibt kaum ein anderes Buch in der Bibel, das so deutlich zeigt, wie nötig wir Menschen einen Retter haben. Der Mensch, der auf sich selbst gestellt ist, ist ein schreckliches Ungeheuer. Das zeigt uns dieses Buch. Und da, wo ein Land sich von Gott abwendet und die Sünde immer mehr Raum gewinnt, da wird deutlich, wie sehr wir Menschen einen Erlöser brauchen. Der Mensch, der bringt sich in einen Teufelskreis. Aus der Sünde erwächst immer größere Not. Und in diesem Buch sehen wir, wir brauchen einen Retter, der uns nicht nur vor äußeren Umständen rettet, sondern der uns von der Sünde rettet, die die Wurzel all dessen ist. Wir brauchen jemand, der für die Sünde bezahlt, ein neues Herz schenkt und die Gläubigen anführt, anleitet. Und in Galater 1, Vers 3 lesen wir etwas über Jesus, dass er genau das ausführt. Paulus schreibt hier, Galater 1, Vers 3, Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit gilt. Amen. Jesus Christus ist ein Retter, der für unsere Sünden bezahlt. Im Buch der Richter, manchmal versuchen sie, Sünden irgendwie wieder gut zu machen, wie zum Beispiel ganz am Ende bei dieser Schandtat. Was können wir tun, um diese Sünden wieder gut zu machen? Es entsteht ein großer Bürgerkrieg und am Ende ist ein Chaos, wo man denkt, oh, hat sich das jetzt gelohnt? War das jetzt, hat man da jetzt irgendwie etwas wieder gut gemacht? Aus Sünde entsteht nur noch viel größere Sünde, viel größere Katastrophen. Christus ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben und uns herauszureißen aus der Gefangenschaft dieser Welt, aus diesem bösen Weltlauf, aus dieser kanaanisierten Welt, wenn man so will, einer gottlosen Welt, die uns so sehr prägt. Christus ist gekommen, um uns herauszureißen. Wir erfahren auch in diesem Buch, wir brauchen einen Retter, der eint. Wir brauchen einen einenden Retter. Bei Deborah oder Gideon und auch bei Jephtha, da sehen wir Uneinigkeit der Stämme. Ja, in dem Lied von Deborah, da klagt sie unterschiedliche Stämme an. Warum haben sie nicht mitgemacht bei dem Kampf? Und bei Gideon und Jephtha, da sind auch einzelne Stämme, die dann ganz unzufrieden sind, dass sie nicht gefragt wurden oder sie wurden gefragt und wollten aber nicht kämpfen und so weiter. Und hier sehen wir, hier tritt das Volk Gottes nicht als ein Volk auf, sondern im ganzen Buch Richter gibt es, die Richter kommen aus unterschiedlichen Stämmen und sie haben auch immer nur so eine regionale Wirksamkeit und die Stämme sind ziemlich getrennt voneinander. Und das Einzige, wo sie so ein bisschen vereint auftreten, ist in dem großen Bürgerkrieg, wo es gegen einen Stamm geht. Galater 3, Vers 28, da lesen wir über den wahren, über den großen Retter Jesus Christus. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. In Christus haben wir einen einenden Retter. Christus ist nicht der Retter der reformierten Baptisten oder der Retter nur für Juden oder nur für die Deutschen. Christus ist ein einender Retter. Jeder, der an ihn glaubt, gehört zu ihm und ist Teil der universalen Gemeinde. Hier sehen wir, hier wird etwas vereint. Das, was die Richter im Buch der Richter nicht ausführen konnten. Wir sehen auch die Notwendigkeit eines vollkommenen Retters. Ohne Sünde und ohne Fehler. Jemand, der vollkommen retten kann. Bei all diesen Richtern fällt auf, die sind nicht vollkommen. Teilweise haben die so große Fehler, so große Mängel, dass man denkt, Mensch, wie konnte Gott sie überhaupt gebrauchen? Und über Jesus schreibt Petrus in 1. Petrus 2, 21, denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder geschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Dieser Hirte, dieser Aufseher, dieser Anführer, dieser Retter Jesus Christus ist ein vollkommener Retter. Keine Sünde, keine Fehler. Er führt sein Volk nicht neu in die Irre, sondern er kann vollkommen retten. Und mehr noch, er hat nicht nur selbst keine Fehler, sondern er reinigt uns von unserer Sünde. Die Notwendigkeit eines vollkommenen Retters. Wir sehen auch die Notwendigkeit eines ewigen Retters. Wir lesen zum Beispiel in Richter 2, Vers 19. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, da kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Das zieht sich durch das ganze Buch. Sobald der Retter gestorben ist, fällt das Volk sofort wieder ab, fällt sofort wieder in Sünden. Hier sehen wir, wir brauchen einen ewigen Retter. Wir brauchen einen Retter, der nicht stirbt, damit wir nicht wieder abfallen. Und der Hebräerbrief, der sagt uns, Hebräer 7, Vers 25, über Jesus Christus, den Retter, daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Warum? Weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Jesus ist einmal gestorben, ist auferstanden und lebt für immer. Er ist ein ewiger Retter. Wir müssen uns nicht sorgen, oh, was ist, wenn Jesus stirbt? Sind wir dann immer noch gerettet? Oder fallen wir dann wieder ab? Wir haben einen ewigen Retter. Das Richterbuch zeigt uns, wie nötig wir das haben. Und wir haben es auch nötig, dass Christus ein wirklich richtender Retter ist. Manchmal wundert man sich über den Titel dieses Buches. Warum heißt das Buch Richter? Da ist doch gar keine Rechtsprechung drin. Wir erleben dort nur einige Leute, die militärisch auftreten, die Feinde besiegen, die ein Stück weit vor eine politische Rettung bringen. Aber was wirklich fehlt in diesem Buch ist Rechtsprechung. Dass da mal wirklich jemand auftritt und sagt zu dem Volk Gottes, was ihr hier tut, ist falsch. Es gibt keinen wirklichen Richter, sondern nur unvollkommene und kurzfristige Retter. Keiner, der das Volk wirklich bestraft, keiner, der wirklich Recht spricht, sondern die ganze Tätigkeit ist ein militärischer Kraftakt gegen feindliche Völker. Aber Jesus ist nicht nur ein vollkommener Retter, er ist auch ein vollkommener Richter. Damit dieser ganze Sündenkreislauf ein Ende nimmt, ist Christus gekommen, um alle Gläubigen zu retten. Aber alle, die in ihrer Sünde bleiben, zu richten. Apostelgeschichte 10, Vers 42, da sagen die Apostel, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er, also Jesus, der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Christus ist beides, er ist Retter und Richter. Und er wird Lebende und Tote, jeden Menschen wird er richten. Und Paulus sagt das auch nochmal auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat von den Toten. Gott hat Christus auferweckt von den Toten, um damit zu beweisen und zu bezeugen, dieser Mann wird alle Menschen richten. Er ist der von Gott verordnete Richter. Das heißt, Sünde wird bestraft werden. Im Buch Richter sehen wir, jeder tut, was er will, es gibt keinen König, es gibt keinen richtigen Anführer, egal wie was man da für Gräueltaten tut, irgendwie kommen sie damit durch scheinbar. Dann gibt es immer ein bisschen Not und dann ruft man nochmal zu Gott und dann ist doch für eine Zeit lang erstmal wieder Ruhe. Christus wird keine Sünde dulden, sondern alle Sünden werden bestraft werden. Es sei denn, wir finden in Christus unseren wahren, vollkommenen Retter, der uns nicht nur äußerlich rettet, sondern innerlich rauszieht aus diesem Kreislauf der Kanaanisierung, aus diesem Kreislauf der Gottlosigkeit und uns geistlich erneuert. Dieses Buch zeigt uns auch, wie notwendig wir einen Retter haben. Soweit. Gibt es noch Fragen zu diesem Buch? Oder zusätzliche Hinweise? Sonst ist Gerd natürlich auch immer ein Ansprechpartner. Oder ihr müsst besonders gut lauschen bei den nächsten Predigten in der Predigtreihe. Also, ja, ich glaube, es ist wichtig, dieses Buch zu verstehen, in welchem Verhältnis hier der Mensch zu Gott beschrieben wird. Aber wir können einiges lernen und uns warnen lassen durch dieses Buch. Dann schließe ich noch ab im Gebet. Lieber Herr Jesus, wir preisen dich dafür, dass du ein vollkommener Retter bist. Und dass du nicht nur zeitlich und kurzzeitig und äußerlich rettest, sondern dass du uns vollkommen retten kannst. Danke, Herr, dass du ewig lebst und dich für uns verwendest. Und so bitten wir dich, Herr, dass du auch dieses Buch der Richter, was uns so ein dunkles Szenario zeigt über uns Menschen und über die innewohnende Sünde und die Versuchung in dieser Welt Oh Herr, lass uns das eine Warnung sein. Hilf uns, Herr, dass wir uns ausrichten auf das, was gut ist. Dass wir nicht führungslos umherirren wie verlorene Schafe in dieser Welt, sondern dass wir wissen, du bist der Hirte. Du bist der wahre Aufseher unserer Seelen. Und du kannst uns führen zu einem Leben der Gottseligkeit, der Frömmigkeit, der Aufrichtigkeit. Und du kannst uns völlig retten und uns ewiges Leben schenken. Wir preisen dich dafür, Herr, und bitten dich um deine Hilfe und Kraft auch an diesem Tag. Amen. Amen.